Hallo, guten Tag zusammen und ich wünsche euch natürlich auch allen frohe Ostern. Vielen Dank. Ja, eine Osterpredigt, das ist etwas sehr Schönes, weil wir feiern Ostern ja immerhin nur einmal im Jahr und gedenken dem wichtigsten Ereignis unseres Glaubenslebens, denke ich eigentlich. Auch wenn das natürlich schon trotzdem 2000 Jahre her ist, ist es trotzdem das wichtigste Ereignis, was unser Glauben ausmacht. Es ist nicht umsonst das höchste christliche Fest, das wir feiern. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass wir dieses alljährliche Fest irgendwie konfessionell natürlich unterschiedlich, aber immer jeweils ähnlich feiern. Es gibt so gewisse Traditionen, die fallen auf. Die katholische Kirche hat ihre eigene Tradition, wie Ostern gefeiert wird, und auch wir haben das. In meiner alten Gemeinde zum Beispiel wird traditionell immer ein Osterfrühstück abgehalten vor dem Gottesdienst, und das Frage-Antwort oder besser Ausruf- und Antwort-Tradition, die wir erkennen, wenn ich jetzt sage, der Herr ist auferstanden. Genau, das ist nicht nur wahr, sondern auch schon lange so, dass wir das so machen. Und das ist für uns ja etwas, um diesem besonderen Ereignis vor 2000 Jahren irgendwie begegnen zu können. Irgendwie so, dass wir merken, ja, es ist etwas Wichtiges, deswegen haben wir bestimmte Traditionen, bestimmte Formen ausgeprägt, die uns helfen, diesem Ereignis uns irgendwie zu nähern, weil das sehr schwer ist, einfach nur in Worte zu fassen. Darum sind Formen manchmal ganz hilfreich. Und in dieser Predigt geht es auf der einen Seite um dieses Gedenken, um diese Erinnerung an Ostern, aber gleichzeitig auch geht es auch um den Blick in die Zukunft tatsächlich, weil das ist verknüpft. In diesen allen unterschiedlichen Ausprägungen, in denen wir Ostern feiern, geht es nämlich in erster Linie im Mittelpunkt sozusagen um das Gleiche, und zwar wir gedenken der Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren. Und das ist auch mein Stichwort in diesem Verhältnis, und zwar das Gedenken. Gedenken funktioniert ja immer rückwärtsgewandt, also wir gedenken Dingen, die vergangen sind, wir gedenken diese Auferstehung vor gut 2000 Jahren. Und ich glaube, dass es ungemein wichtig ist, dass wir das tun. Zum Beispiel im Abendmahl, das wir am Freitag gefeiert haben, da heißt es ja, wir tun dies zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Also die Erinnerung an das, was da vor 2000 Jahren geschehen ist, ist unglaublich wichtig und auch etwas, was wir tun sollen. Wir sollen uns daran immer wieder erinnern, mit den Mitteln, die wir dazu haben. Aber in meiner Predigt möchte ich eben neben diesem Gedenken einen anderen Fokus setzen. Denn aus dem Gedenken, aus dieser Erinnerung folgt im Falle Jesu ein Blick in die Zukunft. Davon berichtet auch Paulus, wenn er uns das Abendmahl überliefert. Da heißt es, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, dieses Geschehen an Ostern, das hat eine Komponente, es hat einen Teil, der über diese Vergangenheit hinausragt in die Zukunft. Und ich glaube, das ist es etwas, was ein Blick wert ist, auch an Ostern. Mit Jesu Tod und Auferstehung ist nämlich die ganz eng verbunden der Blick auf den auferstandenen Jesus, der wiederkommen wird. Durch den Sieg Jesu über den Tod hat er nicht nur etwas getan, was immer im Gedenken bleiben wird, was immer gedacht wird, sondern es ist auch zugleich ein Blick nach vorne, auf diesen endgültigen Sieg Jesu über den Tod und den Teufel, der noch aussteht. Und weil Jesus am Kreuz starb und auferstand, wird ihm diese Ehre, dieser Sieg, dieser endgültige Sieg zuteil. Und Paulus drückt das mit sehr schönen Wörtern im Philipperhymnus aus, Philipper 2, Vers 10 und folgender. Da heißt es, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. dieser Blick nach vorne, der von der Auferstehung ausgeht und auf die Herrlichkeit Jesu blickt, dem am Ende alles untertan sein wird. Das ist, glaube ich, für uns auch an Ostern ein lohnender Blick. Das soll heute Thema sein. Ich möchte mich von Ostern sozusagen vom verherrlichten Jesus her nähern oder durch Ostern hindurch einen Blick auf den verherrlichten Jesus werfen. Und wieso, ist ja schon ein bisschen angeklungen, eben weil der Blick in die Vergangenheit an Ostern auch den Blick in die Zukunft in sich trägt. Das gehört zusammen. Ostern ist nicht nur etwas Fernes, Vergangenes, sondern auch ein Blick in die Zukunft für uns, für Jesus. Doch ich möchte, wenn ihr erlaubt, mal ganz klassisch in Anführungszeichen anfangen. Ich möchte die Geschichte lesen, den Bericht lesen aus dem Johannesevangelium, der die Auferstehung uns bezeugt. An dem ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zur Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüberbeugt, sieht er die Leinentücher da liegen. Doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem anderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft. Und siehe, zwei Engel mit weißen Kleidern da sitzen, einer bei dem Haupt und einer bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagte zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn herholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer oder Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und er hat dies zu mir gesagt. Diese Geschichte, die sollte uns eigentlich nie langweilig werden, denn sie ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Ich habe das jetzt extra nochmal sozusagen ein Stück vorgelesen, weil das ist es, warum wir heute hier sind zusammen. Das ist dieses Geschehen. Und es ist tatsächlich das Wichtigste für uns, der Mittelpunkt, wie gesagt, von unserem Glauben. Paulus schreibt, das ist auch wieder ein längeres Stück, Paulus schreibt im 1. Korinther 15, Vers 14 und folgende ganz wichtigen Text, der sich mit der Auferstehung Jesu, von der wir gerade durch Johannes, den Evangelisten, hörten, auseinandersetzt. Da schreibt er tatsächlich in tollen Worten: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also unsere Predigt inhaltlos, aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche die in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Das sind die Worte, die Paulus wählt oder die Paulus findet, um zu beschreiben, was mit uns hier, die wir hier sitzen, wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn das tatsächlich nur ein Mythos ist, ein frommer Mythos, irgendeine Idee, die die Jünger sich ausgedacht haben. Wenn das stimmt, dass Gott Jesus gar nicht auferweckt hat, das, warum wir hier eigentlich sitzen, dann sitzen wir total umsonst hier. Und ich kann euch sagen, ihr seid die Elendsten und ich auch, weil ich stehe hier vorne. Und das müssen wir uns mal vorstellen, diese Auferstehung, weshalb wir hier sind, ist so zentral für unseren Glauben. Diese Erzählung, dieser Bericht, den Johannes der Apostel uns liefert, wenn der nicht stimmt, wenn der kein Gewicht hat, wenn einfach falsch ist, dann ist unser Glaube umsonst. An Jesu Auferstehung hängt unser gesamter Glaube. Das ist mehr, als wir, glaube ich, uns manchmal denken, was das ist. Und wenn wir Christen gläubig sind, dann glauben wir nicht einfach an Gott oder sowas, sondern wir glauben an Jesus Christus, Teil des dreieinigen Gottes. Und wäre Jesus nicht auferstanden, so hätten wir auch diesen Glauben nicht, dann säßen wir eben einfach nicht hier. Darum ist das Osterfest auch so wichtig, wenn wir über das Gedenken nachdenken, weil wir in Jesu Auferstehung erkennen, wenn wir darüber nachdenken, an die Vergangenheit und uns erinnern, dass das zentral mit unserem Glauben zusammenhängt, dass wir gar nicht glauben könnten, wäre Jesus nicht auferweckt worden, wäre er nicht auferstanden. Paulus sagt ja, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Tod und Auferstehung, das Kreuz und das leere Grab, die hängen ganz eng zusammen. Jesus musste sterben und uns um unsere Sünden stellvertretend als Opfer, als einmaliges Opfer ans Kreuz zu nehmen. Aber er musste auch auferstehen, um diesen Sieg über den Tod und die Sünde zu begehen, zu erringen. Das ist es, was durch die Auferstehung geschah. Dieser Tatsache, der gedenken wir, wenn wir Ostern feiern. Es ist etwas so Wunderbares, dieses Geschehen, dass wir oft auf die Evangelien zurückgreifen müssen, weil wir selbst die richtigen Worte dafür nicht finden, wie wir damit umgehen sollen, mit diesem Geschehen vor 2000 Jahren. Der Evangelist Matthäus berichtet etwas ausführlicher von der Begegnung Jesu mit den Frauen am Grab. Und da heißt es, und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Wir denken hier eben immer wieder erinnernd an dieses Geschehen, aber so, wie es der Evangelist Matthäus beschreibt, so fassen wir es vielleicht eher auf, was geschah, diese Auferstehung. Die Frauen mit einer so niederwerfenden Geste begegnen, dass sie sich niederwerfen und die Füße umfassen, total ehrerbietig. Ich glaube, diese Stelle fragt uns auch, wie wir wohl reagieren würden. Erstens, wenn wir an der Stelle der Frauen wären, damals am Grab, aber vielleicht noch mehr, wie wir reagieren, wie ich reagieren würde, wenn Jesus jetzt durch die Tür hier hineinkäme in diesen Raum. Würden wir niederfallen? Würden wir so reagieren wie die Frauen, weil wir einfach nicht die richtigen Worte fänden, um uns Jesus irgendwie richtig zu nähern? Würden wir niederfallen und anbeten? Ich hoffe es sehr. Das wäre die richtige Reaktion. Und ich glaube, dieser Punkt, dieses Nachdenken darüber, wie wir wohl diesem auferstandenen Jesus begegnen würden, ist der gute Punkt, um nun den verherrlichten Jesus von Ostern her zu betrachten, von der Auferstehung her in den Blick zu nehmen. Wir haben ja eben die bemerkenswerte Stelle aus der Offenbarung gehört, die Jesus, das geschlachtete Osterlamm, beschreibt. Diese herrliche Erscheinung mit dem in Einklang zu bringen, was wir immer wieder an Ostern, an Vergangenem hören. Wir haben ja bereits erkannt, dass die Auferstehung für uns von entscheidender persönlicher Bedeutung ist, weil wir an dieser Auferstehung einfach den gesamten Glauben festmachen können. Da hängt unser Glaube dran und auch unsere Sündenvergebung, unser Heil letztlich. Wir können aber auch festhalten, dass das Erringen an Ostern, also dieses Erringen des Sieges an Ostern, uns die Frage stellt, wie wir Jesus persönlich begegnen, wenn er uns hier begegnet, persönlich. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, uns diese Frage immer wieder zu stellen. Dieser auferstandene Jesus und dieser verherrlichte Jesus, dem wir begegnen, die gehören zusammen. Das macht auch Paulus nochmal deutlich. Ich lese aus 1. Korinther 15, Vers 20 vor. Da nun aber Christus aus den Toten auferweckt ist, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Mensch der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, jeder aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Diese Stelle zeigt, wie Paulus die Auferstehung Jesu, das Geschehen vor 2000 Jahren, eng verbindet mit der Herrlichkeit, mit dem, was noch kommen wird, mit der Zukunft, auf die wir warten. Die Auferstehung ist ganz eng verflochten mit Herrschaft und Macht, die Jesus innehat. Diese Herrschaft wurde begonnen mit Jesu Leben und Sterben und Auferstehen. Und die Königsherrschaft Gottes ist tatsächlich angebrochen und wird in Jesu leibhaftiger Herrschaft am Ende der Zeiten in Erfüllung gehen. Und darauf blickt eben Ostern auch hin. Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, so heißt es von ihm, den wir auch eben in der Geschichte gehört haben, also besser gesagt gelesen haben, wie er zum Grab eilt und sogar Petrus überholt, der begegnet Jesus auch, dem verherrlichten Jesus auch. In der Offenbarung schreibt er nieder, wie diese Begegnung aussieht. Und die soll auch jetzt für mich zentral sein, wenn wir vom Auferstandenen zum verherrlichten Jesus blicken. Da heißt es: Und ich wandte mich um, und die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, glich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen. Und seine Füße glich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme war das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtend in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, und ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Diese Begegnung zwischen Jesus und Johannes zeigt uns, dass wir nicht gleichgültig gegenüber der Begegnung mit dem verherrlichten Jesus sein können. Jesus, dieser Auferstandene, an den wir heute erinnern, der ist auch der verherrlichte Christus. Das soll uns heute an Ostern vor Augen stehen. Jesus, der für uns starb und auferstand, diese alte Geschichte, sag ich mal, reicht über unsere Zeit hinweg bis in die Ewigkeit. Der Gott, der für uns Menschen, für dich und mich auf die Welt kam und starb, kann uns wohl kalt lassen. Deswegen gibt es ja auch so viele, die sagen, ja, mit Jesus möchte ich nichts am Hut haben. Aber diesem verherrlichten Jesus, wenn wir dem begegnen, der kann uns nicht kalt lassen. Vor dem werden wir niederfallen müssen. Das ist Fakt. Wir können nicht anders. Wir können nicht sagen, ja, das ist mir egal. Aber wie begegnet jetzt Jesus Johannes, der ja wie tot vor der Erscheinung Jesu niedergefallen ist? Da heißt es, und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Das ist eine ganz innige Begegnung zwischen Johannes und Jesus. Und die soll für uns auch der Schlüssel sein, Ostern und diesen verherrlichten Jesus sozusagen zusammenzuziehen und zu verbinden. Diese Vergangenheit und diese Zukunft zu verbinden. Jesus berührt Johannes, eine ganz persönliche und tröstende Geste, und er spricht zu ihm, fürchte dich nicht. Diese beiden Perspektiven sollen uns nun Ostern ja vereinen mit der Zukunft, die kommt. Das fürchte dich nicht, Jesus zeigt uns nämlich zwei Dinge. Erstens ist diese Erscheinung des auferstandenen und verherrlichten Jesus tatsächlich zum Fürchten. Das muss auch genannt werden, sie ist zum Fürchten, sonst würde er nicht so tot umfallen, Johannes. Diese Erscheinung, die ist für uns kaum zu fassen. Die Worte, die Johannes selbst wählt, indem er sagt, ja, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und seine Augen wie Feuerflamme und so etwas, das ist ja nur ein Versuch, das zu fassen, was unbeschreiblich ist eigentlich. Wir müssen uns vorstellen, Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, könnte man sagen, der begegnet seinem Rabbi, dem er 3 Jahre lang gefolgt ist und eine enge und, denke ich, auch gute Beziehung zu ihm hatte. Und er begegnet doch nicht wirklich diesem Rabbi, seinem Herrn, sondern er begegnet Gott selbst in diesem Geschehen. Und zwar so, dass er gar nicht anders kann. Wir müssen uns ja diese Reaktion Johannes vor Augen führen. Er ist ja wie tot umgefallen. Der Zugang zu Gott, zu Jesus, der steht nicht einfach offen. Wenn wir Menschen Jesus begegnen, dann können wir gar nicht anders als niederfallen vor ihm, wie tot, handlungsunfähig, nicht aus eigenen Stücken fähig, irgendwas zu tun. Das ist die Realität, mit der wir auch konfrontiert sind, wenn wir über den verherrlichten Jesus nachdenken. Von unserer Seite, könnte man sagen, steht eine gigantische Wand aus Heiligkeit zwischen uns und Gott. Wir können die nicht überwinden. Deswegen habe ich manchmal also so zugegebenermaßen so meine Probleme, zum Beispiel mit dem Lied Mutig komme ich vor den Thron. Weil wir feststellen müssen, wenn Jesus nicht den Schritt auf uns zugeht, dann können wir gar nicht irgendwo in mutig gehen. Dann fallen wir einfach um, wie tot. Das ist unsere Realität. Wir können nicht anders. Das ist das, wo wir nicht anders können. Wir sind Menschen, wir sind nur Geschöpfe. Das zeigt uns einmal dieses Wort Jesu, wenn er sagt, fürchte dich nicht. Denn wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann fürchten wir uns zuerst. Aber zweitens zeigt diese Begegnung Jesu auch eine Nahbarkeit in dieser Herrlichkeit Jesu. Das klingt erstmal paradox, weil wenn man den ersten Punkt durchdenkt, ja erstmal Jesus überhaupt nicht nahbar ist, weil wir ja gar nichts tun können, als wie tot umzufallen. Aber er ist nicht von uns aus nahbar, sondern von sich selbst, weil er selbst sich nahbar macht. Wir müssen uns das mal vorstellen, so ein bisschen von der alttestamentlichen, also aus dieser antiken Perspektive, wenn Jesus Johannes berührt, ihn anfasst mit der Rechten, dann ist das etwas, was im Verständnis gleichzusetzen ist mit sich unrein machen auch. Eine Berührung kann unrein machen. Deswegen ist es so bedeutsam, wenn Jesus zum Beispiel in seinen Lebzeiten Aussätzige oder Menschen, die nach dem Gesetz unrein waren, angefasst hat. Das ist etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann zur damaligen Zeit. Das geht nicht. Und genau das macht Jesus. Und Jesus macht es auch hier. Er überschreitet diese Grenzen, die wir nicht imstande sind zu überschreiten. Er berührt Jesus und überwindet diese Kluft, diesen Graben zwischen uns und Gott, zwischen uns und ihm. Diesen ersten Schritt, der für uns überwindlich ist, geht Jesus auf uns zu. Und noch viel mehr. Er spricht sogar, fürchte dich nicht. Hier treffen Ostern und der verherrlichte Jesus zusammen. Denn dieser Bogen, den ich in dieser Predigt so ein bisschen versucht habe zu spannen, der zeigt die wichtigste Botschaft von Ostern auf. Jesus ist nicht aus Spaß oder Vergnügen, manche nehmen das tatsächlich an, gestorben und auferstanden, ist nicht umsonst hier auf der Welt herumgelaufen oder so etwas, sondern er hat das getan, um eine Beziehung zwischen uns und ihm zu ermöglichen, damit er diesen ersten Schritt auf uns zugeht, damit wir Zugang haben. Ja, wir können Gott nicht begegnen aus uns heraus. Wir brauchen das, was Jesus uns durch seine Auferstehung geschenkt hat. Wir brauchen Glauben, wir brauchen Sündenvergebung. Aber das braucht eine Entscheidung von uns. Jesus hat seine Auferstehung für uns sozusagen geschenkt. Er hat darin etwas ermöglicht, wodurch eine Beziehung zwischen uns und Gott möglich wird. Und zwar den Glauben an ihn selbst. Er allein kann Sünden vergeben, er allein geht den Schritt auf uns zu, rührt uns an und spricht zu uns, fürchte dich nicht. Dieser Graben zwischen uns und Gott, der wird von Jesus überquert. Doch wir müssen einwilligen da hinein. Wollen wir Ostern als Erinnerung nutzen an das Geschenk einmal Jesu am Kreuz und in der Auferstehung und gleichzeitig Erinnerung an das, was noch kommen wird, an die Herrlichkeit, in der Jesus einst regieren wird. Das ist die Zentralbotschaft von Ostern, auch die Zentralbotschaft unseres Glaubens. Hand in Hand geht das. Auferstehung und Herrlichkeit. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Wenn wir Ostern gedenken, dann, weil dieses Geschehen vor 2000 Jahren zentral für unseren heutigen persönlichen Glauben ist. Wir können nicht glauben, wäre Jesus damals nicht auferstanden. Aber wenn wir den Blick von Ostern auf die Zukunft richten, auf den verherrlichten Herrn, dann sehen wir, dass er am Ende regieren wird und alle Feinde unter seine Füße getan werden. Wir sehen einen Herrn, vor dem wir wie tot hinfallen müssen, weil wir aus uns heraus nicht vor ihm bestehen können. Doch dieser Herr, dieser Jesus, streckt seine Hand aus, berührt uns an und spricht zu uns, fürchte dich nicht. Das liegt an Ostern, dass das möglich ist. Das liegt an Ostern, weil wir uns nun durch Ostern tatsächlich Gott nähern können, aber nur, weil Gott sich zuerst uns genähert hat. Hier schließt sich der Kreis zwischen Ostern und der Wiederkunft, zwischen der Auferstehung Jesu und der Herrlichkeit Jesu. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, vielen Dank für dein Opfer und für deine Auferstehung, die du uns geschenkt hast, so frei und bereitwillig, dass wir gar nicht anders können, als dir dafür zu danken. Und das soll uns nicht kalt lassen. Wir können viel theoretisch darüber nachdenken, aber wenn du uns einmal anrührst und zu uns sprichst, fürchte dich nicht, weil du für uns gestorben und auferstanden bist, dann lass uns einwilligen da rein und nicht ablehnen, dieses Geschenk, das du uns gibst dadurch, weil du es selbst teuer erkauft hast. Bitte lass uns daran denken, wenn wir heute dieses Osterfest begehen. Amen.